Slimy Demi.
Die Nullerjahre. Am Ostermontag.
Und ein großer Star dieser Nullerjahre ist ein deutscher Schauspieler, ein deutsch-spanischer Schauspieler, um das mal ganz korrekt zu sagen, für den ich vermute mal dieses Jahrzehnt wirklich ganz wichtig war. Ich habe mal geschaut, seine Filmografie, da sind viele großartige Filme, die ihn berühmt gemacht haben. Insofern denke ich mir, er denkt gern zurück an dieses Jahrzehnt. Grüß erstmal ganz herzlich Daniel Brühl. Hallo Daniel.
Hallo, grüß dich.
Daniel, es ist wirklich erstaunlich, du hast ja vorher schon einiges gemacht, also ist ja nicht das Jahrzehnt gewesen, wo du angefangen hast, aber wir haben wirklich in dieser Zeit so wichtige Filme wie Das Weiße Rauschen, Elefantenherz, leider nicht mehr so in Erinnerung, aber ein ganz großartiger Film, Goodbye Lenin natürlich, dann gibt's den Film Die fetten Jahre sind vorbei, der geradezu symbolisch ist für diese Zeit und. Also die Frage ganz direkt, was denkst du, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was fällt dir da sofort ein?
Da wäre ich ganz nostalgisch, wenn du das da so aufzählst. Das war schon mein Startschuss. Also ich war da ja Anfang 20 und das waren tatsächlich die richtig ersten großen, wichtigen Sachen. Das erste Mal, dass ich echt Kino machen durfte. Und das war ein wunderbares Gefühl, weil ich erinnere mich noch, dass ich da als Teenager, es gab so ein paar einschneidende Kinoerlebnisse, wenn ich jetzt an die 90er und End-90er denke, also natürlich waren das Filme wie Pulp Fiction und Soderbergh's Sex, Lies and Videotapes und so, aber das einschneidendste Erlebnis war im Kölner Off-Broadway-Kino, habe ich das gesehen, das Fest von Thomas Winterberg und diese ganze Bewegung damals mit dem dänischen Dogma und so weiter, das hat in mir so einen starken Wunsch ausgelöst, Kinofilm zu drehen. Mhm. Und dann kam kurze Zeit später tatsächlich der Filmstudent damals noch, Hans Weingartner, um die Ecke und wollte Das Weiße Rauschen drehen. Und nach ich weiß nicht wie viel Castingrunden bekam ich dann tatsächlich die Rolle. Also dann entwickelten sich die Dinge wirklich sehr rasant. Also ich muss tatsächlich, wenn ich zurückdenke, Hans und diesem Film so danken, weil zum Beispiel Wolfgang Becker damals ja Professor an der Kölner Kunsthochschule für Medien war, dann von diesem Film mitbekam, auch einen Rohschnitt, glaube ich, gesehen hatte und mich da gut fand. Das heißt, er bat mich damals dann auch, so Szenen mit Studenten zu spielen. Das habe ich dann auch gerne gemacht, um erstmal Wolfgang kennenzulernen, dann aber auch andere Filmstudenten. Und daraus entwickelte sich aber so ein Verhältnis, was letzten Endes auch dazu führte, dass er mich dann für Goodbye Lenin wollte.
Du hast das Weiße Rauschen gerade erwähnt, also quasi auch ein deutscher Dogmafilm, nicht nach bestimmten Regeln oder einer Art Regellosigkeit war das ja auch. Also mit einer Handkamera zu drehen, wackelige Bilder, dokumentarisch fast zu arbeiten. War das für dich nicht auch nach all den Jahren, wo du ja auch durchaus viel gemacht hattest, eben vor allem fürs Fernsehen, dann auch ganz ungewohnt, diesen jungen Mann zu spielen, der unter einer Psychose leidet, ständig irgendwie auch mit Wahnvorstellungen umgehen muss und dann eben noch so eine ungewöhnliche Arbeitsweise, herausfordernde Rolle und dann eben diese Methode des Drehens?
Ganz genau. Also das war sehr anspruchsvoll für mich, weil diese Krankheit nicht fassbar war und ich mich dem Wahnsinn, auch dem eigenen Wahnsinn da nähern musste, aber natürlich nie komplett nachvollziehen konnte, wie es sich anfühlt. Ich hatte mich vorbereitet mit jemandem, der die Krankheit hatte, zusammen auch mit Hans. Wir haben viel darüber gesprochen, aber am Ende blieb es halt eine Annäherung. Das heißt, diese entfesselte, anarchische, freie Art hat natürlich extrem geholfen, sich dann wirklich auch zu verlieren und irgendwann auch wirklich nicht mehr zu wissen, dieser Übergang, der fließende, der faszinierend ist zwischen Realität und Fiktion. Ich habe dann irgendwann übernachtet in dieser WG. Wir haben ewige Improvisationen gemacht, die Takes liefen ewig lang. Das heißt, irgendwann verschwamm alles. Auch im Nachhinein muss ich sagen, ist dieser ganze Zeitabschnitt sehr verworren. Das fühlt sich fast an wie so ein was Traumartiges. Ich habe diese absolute Freiheit dann selten wieder gehabt bei einem Film. Also am nächsten kam die Erfahrung lustigerweise im letzten Jahr, als ich mit Ruben Östlund drehen durfte. Das ist so ein bisschen, hat was davon. Aber ich hatte das dann lange nicht mehr. Schon bei den fetten Jahren war es ein bisschen kontrollierter. Das war aber auch natürlich dem Stoff geschuldet, dass das natürlich ein bisschen durchgeplotteter war. Beim Weißen Rauschen war es wirklich, ja, das ganze Konzept, die Idee einfach sehr, sehr frei, sehr anarchisch, traumwandlerisch an die Sache ranzugehen.
Also auch mit einem fantastischen Soundtrack übrigens. Und das war auch der Film, wo ich dich zum ersten Mal so ganz bewusst wahrgenommen habe und viele Menschen dich natürlich entdeckt haben und wir uns auch kennengelernt haben. Und ich denke nach wie vor einer deiner wichtigsten Filme. Also sollte man nicht vergessen. Mhm. Steht heute sicherlich wie vieles, was da vorhin stand, im Schatten von Good Berlin. Ist auch ganz klar. Das war ein Welterfolg. Du hast ihn ja auch schon erwähnt. 2003 dann übrigens kam dieser Film in die Kinos und ist in der ganzen Welt gefeiert worden. Was bedeutet dir auch diese Figur? Also es ist ja ein Film, der erzählt von der untergegangenen DDR, von Menschen, die im Osten durchaus mit ihrer Vergangenheit hadern, aber eben auch dran hängen. Also für dich als jemand, der in Köln übrigens aufgewachsen ist, vielleicht dann auch eine ganz neue Erfahrung, ein Einstieg in eine völlig andere Welt.
Absolut. Also ich weiß noch, wie ich das Drehbuch las. Übrigens während der Dreharbeiten zu Elefantenherz, den hast du ja eben erwähnt und das freut mich, weil wenige Leute den gesehen haben und ich mochte die Arbeit aber mit Süli Aladag sehr und stand da also immer im Boxring und dann wurde mir irgendwann ein Buch geschickt. Das heißt, Wolfgang Becker hatte sein Versprechen gehalten und nach den ganzen Schauspielübungen mit den Studenten mir tatsächlich ein Drehbuch geschickt. Und ich habe es in einem Zug gelesen und war komplett begeistert von dieser Idee, von dem, was dieser Junge da für seine Mutter tut. Und das hat mich emotional total gepackt. Ich fand es wahnsinnig unterhaltsam und lustig. Und darüber hinaus hat es so vieles über deutsche Geschichte erzählt und vieles mir auch komplett Unbekanntes, wie du schon sagtest, ne? Also mein Bezug zum Osten war so gut wie nicht vorhanden, weil es gab da auch keine familiären Verstrickungen bei uns. Es gab da kaum Beziehungen hin. Das heißt, das war für mich wirklich ein richtiger Lernprozess. Ne? Und ich habe alle um mich herum gebeten, mir alles zu erzählen. Ihre eigenen Biografien en Detail. Also jetzt Katrin Sass und Florian Lukas und die Sean und alle, die dabei waren, Maria Simon, und mich da wirklich bei der Hand zu nehmen. Ne? Also neben der ganzen Recherche, die ich dann betrieben habe und bei Wolfgang, wie du ja weißt, es gab keinen Mann, der besser vorbereitet und mehr recherchiert hat. Seine Wohnung war ja zu dieser Zeit ein halbes DDR-Museum. Also es waren sowieso die Hausaufgaben, aber was am meisten geholfen hat, ist, mit Schauspielern aus dem Osten zusammen zu arbeiten. Dass das Michael so durch die Decke geht, haben wir alle nicht. Und ja, natürlich. Und mit Gwizdek hatte ich ja schon gearbeitet, und ein großartiges Verhältnis. Ja, und dann überrumpelte mich das tatsächlich sehr, uns alle, dass das Ding dann so durch die Decke ging. Ja. Das ist dann so, ist wie bei der Lotterie, ne? Sowas kann man ja nicht vorhersehen, nicht lenken, und das ist dann einfach passiert. Und ich zehre da bis heute noch von. Also ich werde ja immer noch auf der Straße darauf angesprochen, egal wo ich bin. Das ist schon irre.
Also wenn ich meine so das Jahrzehnt mir insgesamt anschaue mit deinen vielen Filmen, die du gemacht hast, dann habe ich auch das Gefühl, dass das Jahrzehnt deshalb auch gut für dich war, weil du so extrem unterschiedliche Sachen gemacht hast. Also war ja Con Dios, nicht das ist der Film mit Michael Gwizdek, da bist du ein Mönch. Dann eben Elefantenherz, ein Boxer. Dann eben dieser nette Sohn in Goodbye Lenin. Es sind so ganz unterschiedliche Figuren, teilweise auch historische Stoffe. Also hat sich das nochmal wiederholt oder ist das wirklich in diesem Jahrzehnt besonders auffällig, diese Möglichkeit, ganz verschiedene Sachen zu machen?
Ja, dass es in so einem kurzen Zeitabschnitt so viel Unterschiedliches gibt, das war schon besonders. Und vor allen Dingen, es ist natürlich, wie ich eingangs sagte, irgendwie als Startschuss für einen jungen Schauspieler natürlich großartig, wenn man dann diese Wahrnehmung gleich kriegt. Also da kann ich nur von Glück reden. Und dann ist das wirklich wie so ein Domino-Effekt gewesen. Man darf auch nicht Nichts bereuen vergessen. Ein fantastischer Coming-of-Age-Film von Benjamin Quabeck. Das war ja dann auch zu der Zeit. Sehr gern mochte ich. Und dadurch ist ja auch eine Freundschaft zu Achim von Borries und auch zu August entstanden. Und zu Anna-Maria Mühe bis heute. Mit Was nützt die Liebe in Gedanken? Ja. Also ja, tatsächlich. Das war eine schöne Zeit, in der sehr viel passiert ist. Und irgendwie war es auch schön, damals weiß ich ja noch, wie man immer da saß und gebangt hat, wie viele Leute wohl ins Kino gehen. Wenn man sich jetzt im Vergleich 20 Jahre später die Zahlen anguckt, kann man sagen, Luxusprobleme damals. Weil es auch schön war, wie viele Filme, also auch Arthouse-Filme, tatsächlich doch auch relativ gut funktioniert haben. Das sieht heute einfach anders aus. Das waren schon besondere Zeiten, diese Nullerjahre. Muss ich schon sagen.
Und einer der Stars dieser Nullerjahre ist Daniel Brühl. Wir reden auch gleich weiter. Daniel Brühl ist in den Nullerjahren zum Star geworden durch Filme. Über einige haben haben wir schon gesprochen, wie gut bei Lenin, wie das Weiße Rauschen. Und nicht zu vergessen, hast du auch schon mal kurz angedeutet, den Film Die fetten Jahre sind vorbei. Das ist der zweite Film von Hans Weingartner mit dir. 2004 kam der ins Kino und der ist ja geradezu sprichwörtlich geworden. Also das ist so ein Satz, den denkt man natürlich auch oft, weil es ja auch stimmt. Es war fast ein bisschen prophetisch. Also wenn du heute auf diesen Film zurückschaust, aus Engagement von jungen Leuten, höchst unterschiedliche politische Ansichten und Karrieren, dann denkst du wahrscheinlich auch, also wir haben damals schon etwas geschaffen, was uns ja im gewissen Sinne eingeholt hat.
Ja, richtig. Das war tatsächlich visionär. Ich weiß aber auch noch, Hans war politisch da immer sehr, sehr aktiv und sehr bewusst. Und diese Idee, die er da hatte, führte sogar dazu, dass er, glaube ich, damals in New York war das dann so Nachahmungstäter gab, die ja tatsächlich in ein Haus reingestiegen sind und da die Möbel verstellt haben. Das heißt, der Unmut der Jugend und die Ausmaße des entfesselten Kapitalismus und Neoliberalismus, der ja da seinen Anfang nahm oder wir schon mittendrin waren sozusagen und uns da aber noch nicht darüber bewusst, was für Auswüchse das jetzt genommen hat. Also man müsste jetzt eigentlich nochmal, und die Idee gab es, glaube ich, mal einen Moment lang in Hans' Kopf, dann nochmal so ein fette Jahre 2.0 zu machen. Aber es ist ähnlich wie bei Gut bei Lenin. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprachen, Knut, als das Jubiläum war, ne? Wie merkwürdig das ist, einen historischen Film zu schauen, der aufhört mit so einer Vision, in dem Fall von einem jungen Mann, der sich da ein Deutschland in der Zukunft vorstellt. Und dann guckt man den 20 Jahre später und dann fragt man sich, und was ist aus dieser Vision geworden? Wäre schon schön gewesen, ne? Wenn sich da ein bisschen mehr von bewahrheitet hätte. Und dann muss man, ja, ein bisschen ernüchtert, muss man sagen, sich die Realität anschauen und kriegt fast noch ein nostalgischeres Gefühl, wenn man diesen Film schaut und sich denkt, oh mein Gott, er hätte doch eine Chance damals gegeben, dass wir da enger zusammenwachsen, dass es jetzt ein anderes Deutschland gibt, als es tatsächlich ist, ne? Insofern finde ich das immer ganz interessant, wenn man sich so an Historisches oder Politisches wagt, das mit dem Abstand dann nochmal zu schauen und zu gucken, wie so Filme altern. Also ich glaube, in diesen beiden Fällen kann man die tatsächlich beide noch schauen und sie sind beide noch relevant auf ihre Art. Ne?
Unbedingt. Ja. Auf der anderen Seite auch so zum Beispiel die Erinnerung in dem Film Die fetten Jahre sind vorbei an einen noch spielerischen Widerstand, nicht? Also an bestimmte originelle Formen des Sich-Widersetzens. Auch das wird erzählt. Was übrigens in diesem Jahrzehnt auch für nicht mit dir ganz interessant ist, es beginnt schon erstaunlich früh, das war mir dann doch nicht mehr so klar, die internationale Karriere. Also du hast schon ganz früh dann eben auch international gedreht, 2004, Der Duft von Lavendel, ein schöner Film mit zwei meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, nämlich mit Judi Dench und leider ja schon verstorben, Maggie Smith. Also da bist du dann plötzlich schon auf dem internationalen Markt. Warum ging denn das so schnell eigentlich in dieser Zeit?
Ist auch wieder gut bei Lenin zu verdanken. Bin ich mir ganz sicher. Der lief ja auch im Ausland wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also gerade in Frankreich und auch in England. Und ich weiß, dass der Regisseur Charles Dance den auch sehr mochte. Ich glaube, das hat mir auch in dem Fall die Türen geöffnet. Ich weiß noch, damals war ich ja ein bisschen jung und drehte eigentlich parallel Die fetten Jahre sind vorbei. Ah, ja. Also ein sympathischer kleiner Revoluzzer. Und das war mir ein bisschen süßlich, dass ich da plötzlich mit einer Geige in Cornwall stehe. Aber die Chance, mit diesen beiden Schattenspielgrößen zusammen zu arbeiten, also mit beiden auf einen Schlag, das wollte ich mir nur wirklich nicht entgehen lassen. Und die haben mich auch wirklich als junges Küken, das ich da war, sehr, sehr gut behandelt. Das waren dann wie zwei Großmütter. Ja, Maggie Smith hat sogar ein bisschen, hat auch immer gerne geflirtet mit jungen Männern. Das ist also, und die hat selten ist mir ein besserer Humor vorgekommen als mit Maggie Smith. Für mich fühlte sich das aber trotzdem irgendwie normal und organisch an, wegen meiner spanischen Mutter und französischen Verwandtschaft, dass ich dann dachte, naja gut, wenn es jetzt mal läuft und man eine Wahrnehmung hat, dann sollte man aber jetzt auch mal versuchen, im Ausland anzudocken und dort zu arbeiten. Und dann weiß ich noch genau, Salvador war dann ein Film, da ging es ja auch um jungen Anarchisten, also auch wieder ein politisches Thema, was in Katalonien ganz wichtig war und das lag auch in dieser Zeit. Also Europa, das war geplant. Ja. Die Vereinigten Staaten, das war für mich nichts, was ich mir ehrlich gesagt vorgenommen hatte. Das ist dann einfach so passiert.
Und auch das begann eben in diesen Nullerjahren, über die wir gesprochen haben. Die Zeit, wo alles begann für Daniel Brühl. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Danke dir. Tschüss.
Ich danke dir, Knut. Bis bald. Tschüss, tschüss.